ARD Sounds.
Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Beim Punk ist immer Melodie drin.
Sie haben nur 5 Tage gebraucht für das komplette Album.
Wir spielen also nur noch mit 2 Fingern. Auf dem Griffbrett rauf, auf dem Griffbrett wieder runter.
Don't know why. Es ist auch egal.
Irgendwie sind sie nämlich auch süß. Aber ebenso süß wie ein Honigdrops im Hundehaufen.
So geht Punk.
Klingt alles ein bisschen nach frühkindlicher Trotzphase, finde ich.
Ja, genau. Und ich will auch sowas wie die Bay City Rollers haben. Hey, ho, let's go.
Ich bin Frank König. Hallo. Also eins kann ich euch versprechen, das wird mit Abstand die schnellste Meilensteine-Folge aller Zeiten. Im Jahr 1976 jedenfalls waren die Ramones unerhört schnell und laut und hart. Blitzkrieg Bob? Wie bitte? Was war das? 1976 erleben wir mit dem Debüt der Ramones die Geburtsstunde des Punkrocks. Mit Erscheinen dieser Meilensteine-Folge ist es knapp 50 Jahre her, dass Ramones am 23. April 1976 rausgekommen ist. Zurück zu den rohen Wurzeln des Rock'n'Roll. Kein Disco-Klammer, kein opulenter Gymnasiasten-Artrock, keine Love-and-Peace-Hippie-Attitüde, sondern pure Energie mit Stinkefinger. Die Ramones gehen zurück in die 60er zum Sound der frühen Beatles oder der Stones, aber das alles kommt komplett vereinfacht, schnell, kurz, hart, mit dem praktisch immer gleichen Viervierteltakt. Die Texte sind roh und wortkarg, mitunter gewalttätig, krude Anspielungen auf die Nazis, adoleszente Wut und Frustration, aber auch unbeholfene Romantik. Irgendwie sind sie nämlich auch süß, aber ebenso süß wie ein Honigdrops im Hundehaufen. Da trifft sich's gut, dass die Ramones am Anfang niemand hören will. Nein, so ganz so ist es nicht. Live sind sie eine Attraktion in New York, aber kaum jemand will das Album kaufen. Auch diese Tatsache ist wie gemacht für den ersten Punk-Meilenstein. Am Ende verkauft sich's doch ganz gut und heute steht das Debüt der Ramones praktisch auf allen besten Listen auf den oberen Rängen und Ramones wird 1976 der Anfang einer weltweiten musikalischen Revolution. Auch davon erzählen wir jetzt gleich hier.
Die Meilensteine sind eine Produktion von SWR 1.
Bei mir im Studio sind aus der SWR 1 Musikredaktion Katharina Heinius und Benjamin Brennebach. Hallo ihr zwei.
Hey, ho, let's go.
Hallo, hi. Hey, ho, let's go.
Wir gehen zurück ins Jahr 1976. Ich erinnere mich mal zumindest an einen unheimlich heißen Sommer. Ein Sommer, in dem die USA ihr 200-jähriges Jubiläum feiern. Da spielt Patriotismus eine große Rolle, aber der will nicht so recht ins Bild passen zur Situation im Land. Die wirtschaftliche Talfahrt, hervorgerufen durch die Ölkrise von 1973, hält an. Die Folgen des Vietnamkriegs und der Watergate-Affäre von 1974 sind noch spürbar. Es herrscht Desillusion, was den amerikanischen Traum betrifft. Ein Teil der Jugend kann das spüren und lehnt nicht nur musikalisch das Aufgeblähte und Protzige ab. Auch im Kino kommt mit Martin Scorseses Film Taxi Driver die Zerrissenheit zutage. Damals noch nicht mal eine Randnotiz, dass in einer Garage in Cupertino eine Firma namens Apple gegründet wird. Aus heutiger Sicht auch der Beginn einer Revolution, einer technischen, die wiederum ganz und gar nicht Punk ist. Und nicht, dass wir uns falsch verstehen. Disco ist 1976 musikalisch das alles beherrschende Thema, auch in den USA. Man bedenke, dass der Film Saturday Night Fever erst ein Jahr später erscheint, aber die Nummer hier ist ganz oben in den US-Charts. A Fifth of Beethoven, ziemlich das krasse Gegenteil von Punk.
Obwohl...
Das ist recht einfach an der Stelle.
Das mit verzerrter Gitarre, der passt.
A Fifth of Beethoven von Walter Murphy. Der nächste 76er Meilenstein, den wir hier besprechen, wird voraussichtlich One More from the Road sein. Ein Live-Meilenstein von Lynyrd Skynyrd.
Ein grandioser Live-Meilenstein.
Ja. Und jetzt alle.
Hey, ho, let's go, aneben.
Zurück zu den Ramones, Katharina. Erzähl uns die Vorgeschichte zum Album.
Die Vorgeschichte. Ich fange mal ganz, ganz vorne an oder gehe noch ein Stück weiter in der Geschichte nach vorne. Bei den Ramones sind wir natürlich im New York, Mitte der 70er Jahre. Aber diese ganze Bewegung, dieses ganze Anti-Sein, dieses ganze wirklich mal draufhauen, auf die Kacke hauen, beginnt schon viel früher. Und zwar so ungefähr 10 Jahre früher, würde ich mal sagen, in den USA 1965. Da gibt es eine Band, die hat den Garage Rock geprägt. Also einige, aber die war auch auf jeden Fall mit ganz vorne mit dabei, die Sonics, und die haben einen ganz tollen Titel, der heißt Boss Hoss. Und da hört man schon dieses Brachiale auch schon und auch das Simple.
Aber gemessen an den Ramones ist das schon eine hochkomplizierte Musik.
Und der Titel Boss Hoss, also bevor sich jetzt jemand da draußen fragt, ja, die deutsche Countryband Boss Hoss, die haben sich genau nach diesem Titel benannt. Also worum geht's da? Wir haben schon erste Merkmale des Punks. Es hat simple Songstrukturen, hat eine ziemlich hohe Geschwindigkeit, einen rohen Sound. Es ist eine wilde Darbietung gewesen auf der Bühne und sie haben auch schon provokante Texte geschrieben. 1973, gehen wir jetzt ein Stückchen weiter, gibt's natürlich auch schon Iggy and the Stooges, also Iggy Pop, zum Beispiel mit Raw Power.
Oh, sehr Raw Power.
Sehr Iggy.
Aber wir haben natürlich die Rock'n'Roll-Attitüde bei ihm noch drin. Die fällt ja dann später bei den Ramones raus. Wen es auch noch gibt, die New York Dolls, da kommen wir auch noch am Ende nochmal drauf zurück, weil die spielen auch eine ganz wichtige Rolle in diesem ganzen New Yorker Umfeld, in dem die Ramones groß geworden sind. Die haben den britischen Glamrock so ein bisschen nach New York geholt. Klingt auch ein bisschen so, aber es geht auch schon in die Ramones-Punk-Richtung.
Solange Johnny Thunders lebt, solange bleib ich ein Punk.
So, da hört man schon den Glamrock auch raus.
Sozusagen die Glitter Twins der Punk-Szene. Ja. Die beiden. Auch hier, was man immer wieder sieht, so krachig, so laut und so weiter, das alles ist. So gut ist das gemacht.
Und dann haben wir auch die Poetin unter den Punkern, 1975, Patti Smith. Wir haben ihr großartiges Werk Horses ja besprochen mit Katharina Frank. Und ja, die ist natürlich auch in diesem ganzen Umfeld. Und mit Umfeld meine ich an der Stelle einen ganz konkreten Ort in New York, nämlich das CBGBs. Das ist ein ganz kleiner Club. Das ist eine Abkürzung für eigentlich Country, Bluegrass, Blues. Und das geht dann noch weiter. Der heißt dann noch Other Music for Uplifting Gourmandizers. Und da ging es darum, dass eben also wirklich eine sehr, sehr vielseitige Musik ist in diesem Club vorgetragen worden. Es durften auch nur Eigenkompositionen gespielt werden. Darauf hat der Inhaber großen Wert gelegt. Und die Musiker haben 80% der eingenommenen Eintrittsgelder bekommen. Das war alles CBGBs, also sehr musikerfreundlich. Und in diesem Club in New York, Manhattan, haben dann ab 1974, also Anfang des Jahres, haben sie sich gegründet, die Ramones, und die sind dann da auch regelmäßig aufgetreten. Es geht im Prinzip um dieses Umfeld, in dem sie da groß geworden sind und mit dem sie da konfrontiert waren. Und ganz, ganz wichtig, und deswegen ist Patti Smith hier auch sehr wichtig, ist der Gitarrist von Patti Smith, Lenny Kaye. Der hat nämlich eine Art Anthologie zusammengestellt, Anthology. Das war schon im Jahr 1972 mit diesen ganzen Garage-Rock-Bands. Bands. Die Anthology hieß Nuggets und er hat da die Songs zugänglich gemacht, auf die sich dann ja der Punk bezieht. Also eben die Sonics und so. Das war ja alles schon 10 Jahre mhm. her und oder noch nicht ganz zu dem Zeitpunkt. Aber es war natürlich eine Möglichkeit, die Songs dann wieder zu hören und auch in ein Bewusstsein zu holen und auch diese Brachialität, die Einfachheit in den Songs, also all das, was das ausgemacht hat. Und das war ganz wichtig. Und das war eben der Gitarrist von Patti Smith, der auch in diesem Umfeld unterwegs war. Der hat das zusammengestellt. Und ja, 1974 gab es dann auch die ersten Demoaufnahmen der Ramones für $1,000. Mhm. Das war damals der Wert eines guten Gebrauchtwagens. Mhm. 15 eigene Songs hatten sie da schon. Und dann ging es weiter. Im Februar 75 haben sie ihren Manager bekommen, Danny Fields. Und zwar wegen der Hartnäckigkeit von Tommy Ramone, der ihn nämlich immer wieder versucht hat zu überzeugen, ins CBGBs zu kommen, ein Konzert sich anzugucken und eben sie unter Vertrag zu nehmen, weil der gute Kontakte hatte in die Plattenlabelstrukturen, in die Plattenfirmen. Er hatte auch eine Anstellung bei der Plattenfirma und hat die Doors zum Beispiel betreut. Mhm. Und war dann auch Manager der Stooges, also er war in der Szene drinne und er sollte ihnen einen Plattenvertrag vermitteln, mhm. was er auch getan hat. Er hatte dann ein Vorspielen organisiert bei Sire Records am 23. Juni 75 und die haben gesagt, ja, klingt interessant, für eine Single würden wir euch unter Vertrag nehmen. Mhm. Und dann haben die Ramones gesagt, nee. Eine Single ist uns zu wenig. Und dann sind sie weiter auf die Suche gegangen und haben noch bei anderen Plattenfirmen angeklopft, sind aber nicht so richtig weitergekommen. Und dann hat es noch ein halbes Jahr gebraucht, bis sie dann bei Sire Records unter Vertrag genommen wurden für ein ganzes Album.
Sire Records wollte eigentlich Patti Smith ganz gerne unter Vertrag haben und da hat sie gesagt, nee, das ist nichts für mich. Also sie hat ja ohnehin immer mit Verträgen und so weiter, das war ja nicht so ganz ihr, sondern das hat sie ja gerne selber gemacht. Aber sie hat halt gesagt, guckt dir mal die Ramones an, die sind was für euch. Und daraufhin kam dann auch dieser Kontakt eben zustande.
Ja, sie haben dann auch noch Demoaufnahmen aufgenommen und sind dann nochmal Klingelschilder putzen gegangen und sind auch oft als Bad Zeppelin bezeichnet worden. Aber ich finde, man kann sich's vorstellen. Und sie haben in jedem Fall dann einen Vertrag für ein Album bekommen von Sire Records. Und im Januar 1974 ging es dann los mit der Produktion. Und von dem Geld, sie haben einen Vorschuss von $20,000 bekommen, sollten sie sich erstmal neue Instrumente kaufen. Und eine PA für Live-Auftritte, weil natürlich die Ramones waren eine Live-Band und das war auch ein Live-Erlebnis und das war auch die Herausforderung, dieses Live-Erlebnis auf Platte zu bekommen. Und das haben sie dann gemacht in einem Studio, das ich wirklich sehr interessant finde. Und zwar, das ist so gar nicht so Punk, das Studio. Das Studio befand sich im 8. Stockwerk der Radio City Music Hall. Mhm. Und das ist ein Hochglanzstudio. Da finden normalerweise Orchesterproduktionen statt, Big Band-Produktionen. Die hatten Tänzer, die da geprobt haben. Also es war wirklich weit weg von Punk und abgeranzt und das, was man sich so darunter vorstellt. Das hört man auch an einer Stelle auf dem Album im Song Let's Dance. Da gibt es nämlich die Kinoorgel, die in diesem Studio rumstand, haben sie damit eingebaut. Sie haben es so ein bisschen mit den Abbey Road Studios in London verglichen. Wollten sie vielleicht auch gerne, weil Diddy Ramone ein riesen Paul McCartney und Beatles Fan mhm. ist. Errate ich schon mal an der Stelle. Interessant war auch noch, wie schafft man es jetzt, diesen Sound, diesen Live-Sound auf Platte zu bannen. Der war da natürlich überfordert, die alle in einen Raum zu stellen und losspielen zu lassen. Das überspricht, übersteuert, diesen Sound kriegst du gar nicht so richtig eingefangen. Der hatte eine ziemlich gute Idee, finde ich. Er hat die einzelnen Musiker in einzelne Räume gesteckt, mhm. was dazu führte, dass sie beim Spielen nicht miteinander kommunizieren konnten. Das war natürlich ein bisschen schwierig. Aber sie haben dann mit Mikrofon und Kopfhörern miteinander kommuniziert. Tommy Ramone hat sich ein bisschen beschwert, weil der war so ganz weit weg von allen. Der musste durch einen Football, so hat das mal beschrieben, Footballfeld großen Raum rennen, damit er überhaupt in die Regie wieder zurückkam. Also sie waren da eben dann ja separiert, aber klug gemacht, weil so hatte er natürlich die maximale Kontrolle im Regieraum, der Produzent, über die einzelnen Stimmen, die einzelnen Aufnahmen. Und
ich
so,
glaube, das war eine reine Arbeitsschutzmaßnahme.
Naja, sie mussten sehr schnell sein oder sie wollten sehr schnell sein. Sie haben innerhalb von sie haben nur 5 Tage gebraucht für das komplette Album. 2 Tage für die Instrumente, 2 Tage für Overdubs und Vocals und 1 Tag, also 14 Stunden, haben sie dieses Ding abgemischt und dann war das fertig.
$6.500, ja. Was nichts ist.
Und sie haben die Songs chronologisch eingespielt, das finde ich auch ganz interessant. Chronologisch nach Entstehungsdatum, kann man fast sagen. Und sie haben sich die Aufnahmen auch zwischendurch nicht angehört. Auch das hat Zeit erspart. Sie haben voll und ganz auf das Toningenieursteam vertraut und haben gesagt, okay, wenn die sagen, die Aufnahme ist im Kasten, dann ist sie im Kasten.
Da kommt auch schon, spielt ja auch schon ein Stück weit wieder rein, was eigentlich durch den ganzen Podcast ziehen wird und sich durch diese Geschichte der Band zieht. Dieses Image Punk versus wie sie arbeiten. Die haben diese ganzen Songs zum Beispiel, die haben sie halt eben alle vorher bis zum Erbrechen geübt. Das kennt man, das hat zum Beispiel John Fogerty hat das mit seinen Creedence Clearwater auch so gemacht, weil er gesagt hat, ich möchte ins Studio gehen, da möchte ich gar nicht viel bezahlen müssen, das muss stehen. Da ist also nichts während der Aufnahme entstanden. Du hast ja auch oft genug, bei den Stones hatten wir es ja schon öfters, dass ganze Alben während der Aufnahmen entsprechend entwickelt worden sind. Hier wussten die ganz genau, was die haben wollten, so sollte es klingen, so war es.
Und bei 20.000 Euro Vorschuss für die Produktion ist ein bisschen was übrig geblieben.
Ja, das wohl war, ja. Benjamin, der Meilensteine-Status, erklär uns doch mal, warum es für dich persönlich ein Meilenstein ist.
Ich erkläre erstmal, warum es für Morrissey, also von den Smiths, kein Meilenstein war damals, als er rausgekommen ist. Okay. Er war ja Musikjournalist und hat im Melody Maker die erste Kritik über diese Platte geschrieben und schrieb dann, es ist a bumptious band of degenerate no talents. Also wie würde man übersetzen, eine aufgeblasene Gruppe von Nicht-Talenten. Aber das waren sie eben eigentlich nicht. Die Ramones, die waren, das muss man schon mal sagen, sie waren jetzt keine grandiosen Musiker, also nicht sehr filigrane Musiker, aber sie waren vor allem Künstler. Und sie hatten was zu sagen und sie wollten was sagen. Und das haben sie eben entsprechend getan. Laut und vor allem auch einzigartig. Sie haben ihren Stil entwickelt und damit eigentlich den Punk entwickelt. Also das Album, das ist roh, das ist schnell, das ist laut. Die Songs, die sind nicht länger als 3 Minuten. Und die Bands, die sie als Vorbild hatten, sei es jetzt die Beatles, sei es die Rolling Stones oder MC5 zum Beispiel, die haben ja auch schon oft schnell, kurz, hart und roh gespielt. Aber es war immer mit Spielereien. Es war nie dieses ganz Reduzierte. Hören wir mal kurz bei Kick Out the Jams von MC5. 1969 müsste das rausgekommen sein rein. Eines der Vorbilder von den Ramones. So, und da hört man eigentlich schon, MC5 spielen noch Riffs.
Ja.
Dim-di-di-dim-di-di-di-dim-di-di-dim. Das zum Beispiel ist bei den Ramones schon Spielerei. Kommt raus, wir spielen nur noch Power Chords. Wir spielen also nur noch mit 2 Fingern auf dem Griffbrett rauf, auf dem Griffbrett wieder runter. Vielleicht eine Seite rauf und dann wieder das gleiche Spiel. Dadurch hast du einen extrem sauberen Drive eigentlich in der Musik. Und dadurch hast du zum Beispiel auch, also gerade die Power Chords führen dazu, dass du weder Moll noch Dur hast. Das heißt, du musst auch gar nicht so filigran schreiben, sage ich mal, den Song, dass du trotzdem eine Melodie darüber legen kannst. Denn das ist auch das, was eben Punk auch ausmacht und was auch die Ramones im Endeffekt so definiert haben. Die Songs sind nicht unmelodiös. Also wenn man sich jetzt mal anhört, was irgendwelche Black Metal Bands oder sowas machen, die einfach nur auf schnell gehen, da ist dann auch kaum mehr Melodie. Aber beim Punk ist immer Melodie drin. Und das ist das, was die Ramones eigentlich gezeigt haben, so geht Punk. Sie hatten allerdings auch, um das kurz anzufügen, sie hatten ein bisschen Glück. Sie waren einfach schnell genug. Ja, wenn man zum Beispiel, ja, ganz genau. Also es hatten sich ja schon, also auch die Sex Pistols zum Beispiel oder die Undertones in Großbritannien, die gab es schon auch, die auch später für den Punk Definitionen quasi geliefert haben. Also zum Beispiel Teenage Kicks, Undertones ist heute ein Punk-Klassiker eigentlich, kam aber eben erst 1979. Gegründet hatten die sich aber schon 1974. Das heißt, es war letztlich so ein Stück weit, das wurde nicht so gezeigt oder das war nicht so klar, aber es war ein bisschen ein Wettlauf, wer bringt das erste Album raus, was halt eben dieses Genre definiert, und das waren die Ramones.
Die Meilensteine gibt es auch in der ARD Sounds, und wer uns abonniert, verpasst keine Folge. Steigen wir also ein ins Album, und hier ist nochmal der Opener, das ikonische Blitzkrieg Bob. Den Titel finde ich ja auch schon nach 50 Jahren noch irgendwie verstörend.
Ja. Aber ist das kein Riff?
Ja, aber es sind Power Chords.
Ja, ja, aber also es ist ja nicht, auch...
Natürlich, deswegen habe ich das Riff eben in Anführungsstrichen. Okay. Es ist nicht dieses einzelne Noten. Das ist
okay, ja, ja.
So dieses klassische Riff.
Blitzkrieg Bob, wie gesagt, verstörender Titel. Ich muss mal darüber reden. Grundsätzlich finden sich Anspielungen auf Nazi-Begriffe und überhaupt Anspielungen auf Begriffe aus der Zeit der Weltkriege ja häufiger in der Popkultur. Man denke nur an A Suite und den Ballroom Blitz oder auch den Blockbuster, der ursprünglich kein erfolgreicher Kinofilm war, sondern eine Bombe zum Knacken von Häuserblocks. In dem Fall ein Begriff aus der alliierten Kriegsführung. Der Blitzkrieg, eine deutsche Kriegstaktik des schnellen Vormarschs, kommt bei den Ramones genauso zur Verwendung wie andere Nazi-Anspielungen, zum Beispiel im Song Today Your Love, Tomorrow the World, dem Closer des Albums. Klingt dann so. Today you love, tomorrow the world, ist natürlich eine Anspielung auf den Nazi-Slogan Heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt. Ich habe schon Probleme dabei, das überhaupt auszusprechen. Das war natürlich ein Zitat. Das Album steht also in einer Art Nazi-Klammer. Was hat es mit dieser NS-Fixierung auf sich, Katharina?
Was will Punk? Punk will erstmal provozieren, schockieren. Mhm. Und das schafft eine Jugendkultur ja immer mit Dingen, die nicht der Norm entsprechen, die grenzüberschreitend auch sind. Und Nazi-Symbole oder Nazi-Zitate zu verwenden, ist in der Zeit grenzüberschreitend.
Ist heute auch noch grenzüberschreitend.
Ja, genau. Es ist einfach grenzüberschreitend. Es provoziert, es schockiert. Es ist in Großbritannien noch auch ein viel größeres Tabu jetzt als in Amerika. Also da gibt es auch noch mal Unterschiede. Aber es geht wirklich darum, zu schockieren. Und auf negative Weise auf sich aufmerksam zu machen. Es geht auch so ein bisschen um im Punk um Nihilismus, also um Sinnlosigkeit. Eigentlich ist es auch sinnlos, sich da mit Nazi-Dingen zu schmücken und ne, da nochmal.
Sie verfälschen die Zitate ja auch. Also sie brechen sie schon auch ironisch, oder?
Natürlich brechen sie sie. Hier zum Beispiel eben, indem sie diese Zeile Today you love, tomorrow the world. Es ist ganz eindeutig die Anspielung auf den Slogan, den du eben genannt hast. Ist aber auch ganz klar, dass sie es halt eben, sie haben es da ja anders gedreht. Es ist natürlich in Großbritannien oder auch in den USA ein Tabu, mit Nazi-Symbolen und so weiter zu arbeiten, aber nicht so stark, wie das jetzt hier in Deutschland, glaube ich, ist. Weil es hier natürlich aus einer nochmal anderen Perspektive beleuchtet wird.
Ja, Land der Täter sozusagen.
Ganz genau.
Da gibt es ja auch einen biografischen Link. Ne?
Was aber bei den Ramones jetzt noch eine andere Perspektive reinbringt, das sind Joey Ramone und Tommy Ramone, die sind nämlich Juden. Und dann sich mit Nazi-Symbolen zu schmücken oder sie auch zu verkehren, das hat dann nochmal eine andere Kraft, nochmal eine andere Intensität. Da hat aber mehr der Bassist was mit zu tun, Didi Ramone. Der ist nämlich in Deutschland aufgewachsen. Mhm. Sein Vater war Master Sergeant der US Army und hat an ganz verschiedenen Orten in Deutschland gelebt. In München war er mal stationiert, Bad Tölz, Pirmasens und in Berlin.
Didi ist damals viel durch die zerstörten Städte dann gelaufen, ja, wo er gelebt hat.
Und hat Militärsachen gesammelt.
Ah, okay. So, was er im Schutt gefunden hat.
Was er im Schutt gefunden hat. Und hatte da einen richtigen Faible für entwickelt.
Ja, er hat sogar irgendwie mal erzählt, dass es eben wirklich so viel war, dass er damit gehandelt hat. Unter anderem hat er in einem Buch geschrieben, dass dieses Buch, Please Kill Me, so heißt das, wo Punk-Veteranen ihre Geschichte erzählen. Und da schreibt er ganz schön, dass er zum Beispiel mal einen Säbel gefunden hat, einen Luftwaffensäbel,
okay,
was für ihn wirklich, das war ein Schatz.
Ja.
Den hat er damals für 8 Mark, glaube ich, konnte er den irgendwo in irgendeinem Laden halt, ja, kaufen. Und da hat er von seinem Vater aber dann mächtigen Ärger bekommen, der ihm dann nämlich sagte, ja, was glaubst du denn, wie viele Jungs für diesen Säbel gestorben sind? Didi Ramone hat das damals dann nicht so gut aufgenommen. Also, ja, er hat dann über seinen Vater geschimpft. Klar, ich meine, der Kerl war 14, 15, ne? So Protestphase, aber das war schon, muss schon sehr, sehr heftig gewesen sein.
Und Didi hat dann eigenmächtig fast den Titel geändert. Der Titel, also Blitzkrieg Bob, hatte eigentlich den Arbeitstitel Animal Hop. So sollte der Song eigentlich heißen. Und er hat dann den Titel geändert und auch eine Textzeile, die das Ganze dann auch noch verschärft. Die Textzeile hieß ursprünglich "They're shouting in the back now." Also sie schreien in den Rücken so, ne? Mhm. Und Didi hat's geändert in "shoot them in the back now." Also schießt sie in den Rücken. Und das ist schon natürlich, ja, brachial in der ganzen
Verbindung. Ich würde sagen, es ist widerlich.
Ja.
Aber eigentlich ging es ja in dem Song um was ganz anderes aus der Punkkultur. Es sind ja Bilder, die aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs stammen, aber eigentlich hat es ja übertragen, sozusagen die Stimmung auf einem Punkkonzert ursprünglich übertragen, bildlich, ne?
Ja, und letztlich tut es das ja auch heute noch. Also es ist, auch da gilt natürlich immer, wie weit sind auch die Texte relevant für das, was der Song transportiert. Und das hast du ja oft genug, dass der Text eigentlich was ganz anderes sagt als das, was von diesem Song ausgeht. Also nehmen wir mal ein harmloseres Beispiel, I Will Always Love You, das dann immer wieder auf Hochzeiten gespielt wird, aber eigentlich ein knallhartes Trennungslied ist. Und ähnlich ist es bei Blitzkrieg Bob. Vor allem der Anfang, da kommen wir dann ja gleich noch dazu, mit dem Hey Ho, das ist hymnisch, das ist, ja, dann hört man vielleicht den Titel Blitzkrieg Bob, wer damit aber auch nichts anfangen kann, vielleicht gibt es ja auch genügend, glaube ich, die das nicht als solches direkt präsent haben. Und dann ist das eigentlich erstmal ein Partysong. Hey, ho, let's go.
Die Frage ist ja, was Bob bedeutet, auch im Slang. Und da gibt es ja verschiedene Auslegungsmöglichkeiten. Also es kann ein Schlag sein, eine Kollision, es ist eine Droge in Pillenform, all das kann gemeint sein, aber es kann auch Party sein, eine Party, Partygestöber.
Mhm.
Und dann kriegt das Ganze nochmal einen ganz, ganz anderen Dreh,
ja,
finde ich.
Blitzkrieg Bob wird übrigens vom Rolling Stone als einer der 100 besten Gitarrensongs aller Zeiten bezeichnet. Auf der entsprechenden Liste von 2008 steht er auf Platz 18. Bei der Entstehung von Blitzkrieg Bob standen verschiedene Ideengeberpate, wobei ein Bandname auf mich geradezu verstörend wird im Zusammenhang mit Punk, Benjamin.
Du spielst auf die Bay City Rollers,
ja,
an wahrscheinlich, gell?
Ja.
Und ja, das scheint irgendwie erstmal deplatziert zu sein, wenn man sich halt eben die Ramones anhört und auf der anderen Seite die Bay City Rollers mit ihrem
die Lieblinge lustigen, der Bravo, die
genau,
Bubblegum Rock'n'Roll Schwärm Band.
Ja. Aber nichtsdestotrotz, die haben halt Rock'n'Roll gemacht. Mhm. Und das war das, was die Ramones letztlich auch gemacht haben, halt eben nur auf ihre Art.
Mhm.
Und die Bay City Rollers, die hatten damals einen Song, der nannte sich Saturday Night. Und da war eine Stelle drin, die halt eben Didi Ramone, der Komponist in Anführungsstrichen von Blitzkrieg Bob, ganz toll fand. Hören wir mal kurz rein. Ist irgendwie ziemlich kompliziert, oder? S-A-T-U-R-D-A-Y. Aber er wollte vor allem eben dieses Shouting, das, ja, wollte halt eben Didi Ramone auch mal haben, so ein bisschen, was die haben, will ich auch, das klingt gut, und macht daraus eben Hey Ho, let's go. Und das funktioniert dann natürlich noch sehr, sehr viel besser als S-A-T-U-R-D-A-Y.
Ja.
Ich sehe da immer so ein paar wild rumhüpfende Cheerleader. Und das passt wiederum ziemlich gut zu dem Promo-Artikel, den die Plattenfirma verteilt hat zur Single-Veröffentlichung vom Blitzkrieg Bob. Da gab es nämlich kleine Miniatur-Baseball-Schläger, so 15, 16 Zentimeter groß. Und da stand dann drauf, Blitzkrieg Bob, The Ramones, a hit on Sire Records. Schwarz mit goldener Schrift.
Das waren ja nur ganz kleine Baseballschläger. Oh wei, oh wei.
Ich habe eben mal gesucht, also ich habe nirgendwo mal einen gefunden, irgendwie bei Kleinanzeigen oder so. Also zumindest keinen, den ich jetzt hätte kaufen
können. Aber ist schon sehr ironisch, dass sie ihre eigene Plattenfirma verprügeln wollen. Das finde ich schön. Wie gesagt, Diddy war großer Fan der Beatles, hatten wir es schon von. Und es gibt auch noch einen anderen Bezug. Allein schon der Band- und Albumname führt uns da auf die Spur.
Paul Ramone, sage ich da nur. Ja, das ist das Pseudonym von Paul McCartney gewesen. Mhm. 1960, da war er mit den Silver Beatles auf Schottland-Tour mit Johnny Gentle. Und er hat dieses Pseudonym gerne benutzt, um in Hotels einzuchecken. Und da kam Diddy Ramone irgendwann drauf. Und Diddy ist ein US-Wrestler und Ramone ist eben dieses Synonym von Paul McCartney. Und weil er ein riesen Paul McCartney-Fan war, hat er sich so seinen Künstlernamen...
Paul McCartney,
Was ich besonders schön finde, ist, Paul McCartney hat das nicht nur am Anfang der Karriere der Beatles benutzt, dieses Pseudonym, sondern auch am Ende seiner Karriere, also jetzt kleine Beatles-Exkursion. 1969, da hatten die Beatles richtig heftig Streit, weil John, George und Ringo wollten Alan Klein als Manager haben. Der hatte ja auch schon die Stones gemanagt in der Zeit und so. Und Paul war definitiv dagegen. Und am Abend, an dem er den Vertrag hätte unterschreiben sollen, interessanterweise in den Olympic Studios. Mhm. Ich habe das auch verifiziert, das stimmt, nicht im Abbey Road, sondern in den Olympic Studios. Hat er das nicht getan und die anderen haben dann fluchtartig das Gelände verlassen. Was dann passierte, war Musikgeschichte. Steve Miller stand nämlich in der Tür und fragte Paul, ob das Studio frei sei. Und Paul sagte, ja, klar, komm rein. Und der hatte einen Song, My Dark Hour, und den haben sie dann zusammen eingespielt. Paul und Steve Miller spielen alles. Aha. Es gibt sonst keine anderen Menschen im Studio. Und es klingt schon ziemlich punkig.
Nein.
Das ist ja der Fly Like an Eagle Riff eigentlich.
Das ist nicht Punk.
Für diese Aufnahme hat er sein Pseudonym dann nochmal ausgepackt und da steht dann Paul Ramone in den Credits.
Ja,
was ich auch schön fand, und da muss ich sagen, da habe ich ihn auch wieder lieb gewonnen, den Paul. Er hat mal Johnny Ramone ein Autogramm gegeben und auf dem hat er geschrieben, to Johnny all the very best, Paul McCartney in Klammern Ramone.
Ja, da schließt sich der Kreis wieder. Benjamin, Band vor der Mauer. Das ikonische Albumcover ist oft kopiert worden in der Musikgeschichte. Niemand konnte aber ahnen, dass das Foto mal Geschichte schreiben würde, damals 1976.
Ja, und vor allem ahnte niemand, dass dieses Foto überhaupt auf dieses Album kommt. Die Ramones selber, die Band hatte nämlich eigentlich schon sich was ausgedacht. Und hier sind die Beatles auch mal wieder mit im Spiel. Und zwar wollten sie eigentlich ein Cover haben, das so ein bisschen angelehnt ist an das US-Album aus 64 müsste es gewesen sein, Meet the Beatles. Mhm. Das ist mit den vier Köpfen, die wo man nur die Köpfe sieht, sie sind ja sonst sehr dunkel angezogen vor einem dunklen Hintergrund.
Schwarz-Weiß?
Schwarz-Weiß, ja, genau. Und das wollten sie eigentlich als Foto nachstellen und haben das auch entsprechend gemacht und hatten dann diese Fotos an die Plattenfirma gegeben. Und da hat die Plattenfirma gesagt, nee, das können wir nicht machen, das sieht nicht gut aus. Und ist dann auf die Suche gegangen nach Fotos, was man da nehmen könnte. Mhm. Und da sind sie auf ein Foto von der Fotografin Roberta Bailey gestoßen, die für ein Musikmagazin fotografiert hat. Unter anderem hat sie eben auch die Ramones für dieses Musikmagazin fotografiert. Und zwar vor eben dieser Mauer in New York. Das war ziemlich in der Nähe vom CBGBs. Und da stehen die vier Jungs einfach eben vor dieser Backsteinmauer in vor allem, und das war sehr, sehr wichtig, in abgetragenen Klamotten, also in ihren Alltagsklamotten. Das ist auch das, was die Ramones ja später immer so ausgemacht hat. Diese, wie man heute so schön sagen würde, Credibility. Ne? Mhm. Dieses Foto hat das so wunderbar dargestellt. Da stehen einfach vier Jungs. Bei dem einen ist das T-Shirt bauchfrei, der andere steht auf den Zehenspitzen, damit er irgendwie noch ein bisschen zu sehen ist. Es ist eigentlich ein ganz normales Foto. Und dieses ganz normale Foto, das ist aber das, was es dann wiederum so ikonisch macht. Dahinter steht dann einfach nur der Schriftzug der Ramones. Also da steht dann einfach nur Ramones und dann diese vier Jungs. Und das wurde natürlich später, das ist im Endeffekt die Blaupause für ein Bandcover. Was ich ganz interessant finde, was das Cover angeht, auf der anderen Seite auch noch, also auf der Rückseite, beziehungsweise bei den Liner Notes, da haben sie, und da sieht man dann auch mal wieder, was Punk in Anführungsstrichen so alles so ist. Da hatten sie zum Beispiel die Begleitmusiker. Also sie hatten ja zum Teil Background-Musiker mit dabei. Sie hatten auch jemanden, der bei zwei Songs die Gitarre gedoppelt hat. Die stehen da nicht damit dabei bei den Credits. Ja. Und dann wurden sie immer gefragt, warum denn nicht? Und ich glaube, Tommy Ramone war es dann, der dann gesagt hat, naja, die Leute sollten nicht verwirrt sein. Wer gehörten jetzt zur Band und wer nicht? Da sieht man dann mal wieder, das ganze Ding ist eigentlich Geschäft. Ganz einfach. Es geht um die Marke und da bist du Punkband oder wie auch immer was du bist, aber letztlich geht es um Kohle und Geschäft.
Musst du stringent sein, auch als Punk. Damit wir auch wirklich wissen, mit wem wir es auf Ramones zu tun haben, jetzt wissen wir es ja wenigstens vom Foto her, heißt der zweite Song des Albums auch Judy is a Punk.
Ich weiß nicht, wann sie sich den Titel überlegt haben, aber es stimmt halt nicht mit dem Text überein, gell?
Judy is a Punk, 1976 kannte ich nur eine Judy und das war die Schimpansin aus der Vorabendserie Daktari. Sei es drum, hier geht's um eine andere Judy, Katharina.
Ich habe ja gedacht, die haben sich ja vertan. Wenn man sich den Text anguckt, dann ist nicht Judy der Punk, sondern Jackie ist der Punk. Also wer ist denn jetzt der Punk? Vielleicht sind beide Punk, aber sie singen Judy is a Runt.
Sind wir nicht alle ein bisschen Punk?
Und Runt wäre ein Wicht oder ja, jemand, der in der Entwicklung zurückgeblieben ist. Ja. Und ein Punk wird ja eher so als Taugenichts, Nichtnutz noch in dieser Zeit auch definiert. Beziehungsweise wo kommt der Begriff her? Vielleicht gehen wir da erstmal lang, bevor wir dann auf den Inhalt von dem Song nochmal gehen. Mhm. Der Begriff an sich wird von Marlon Brando geprägt, 1953 im Film The Wild One. Da spielt er einen Rebellen, der ohne Grund gegen alles ist. So, also, ne, also ich bin ein
Rebel without a cause.
Ja, also vom Prinzip her. Aber er trägt Jeans, T-Shirt, Lederjacke. Auch das ist schon Punk. Punk ist ja auch was Optisches. Also das wird ja dann noch im britischen Punk viel deutlicher als jetzt im amerikanischen Punk. Aber Punk ist Leder, Nieten und so weiter. Und er macht eigentlich dann auch ein Spannungsverhältnis auf, finde ich, was dann auch Pete Townsend wieder aufgreift. Weil Marlon Brando ist ja dann auch der Pate. Mhm. Auch ein Gangster. Auch ein Punk, aber halt stylisch. Und in Quattrophenia 1973, also vor dieser ganzen Punk, Ramones und so weiter Szenerie, kurz davor, bringt Pete Townsend Quattrophenia raus. Wir haben auch drüber gesprochen. Da ist ein Song auch drauf. The Punk and the Godfather.
Ich möchte es einmal können.
Ja. Einmal. Worum geht's Pete Townsend an der Stelle? Jimmy steht in der Reihe, kauft sich ein Ticket für sein teuer erspartes Geld, geht aufs Konzert zu seinen Heroes, zu einer Modband, und er wird mit dem Satz angepöbelt von der Bühne runter: verpiss dich. Und Townsend macht das Spannungsverhältnis auf zwischen Rockstar sein und eben Punk sein, also ein Nichtsnutz sein. Ja. Jemand, der in den was reinprojiziert ist, was er vielleicht gar nicht ist. Und da kommt der Begriff eben auch wieder vor. Und das finde ich so interessant, diese Chronologie einfach mal abzugehen. Und die Ramones greifen diesen Begriff jetzt auch wieder auf. Es wird eine Zeitschrift gegründet, 1976 im Januar, die heißt Punk in New York.
Und das ist eben übrigens die Zeitschrift, in der das Cover erschienen ist, also dieses Coverfoto. Ja.
Wer als erstes drauf ist, ist Lou Reed. Die Ramones werden auch schon oben mit genannt. Also Punk ist auch so eine Art Modebegriff in der Zeit. So empfinde ich's.
Was man dazu wissen muss, ist, dass Punk selber, also dieser Begriff selber, der ist ja noch viel älter. Und ursprünglich wurde der benutzt für Prostituierte. Und das ist ja das, was die Punk-Bewegung auch so gerne macht, sich Dinge aneignen. Damit sind wir dann auch wieder bei der Nazi-Memorabilia, sich Dinge anzueignen, von denen die Gesellschaft ausgestoßen hat. Und letztlich ist es auch dieser Name, den sie sich angeeignet haben, das waren eigentlich vermeintlich Ausgestoßene. Und die haben sie halt eben, diesen Begriff, den haben sie letztlich übernommen.
Ja, okkupiert.
Sozusagen. Okkupiert, ja.
Also, um auf den Song zurückzukommen, also zu den Ramones, die ja den Begriff jetzt auch auf ihrem Album benutzen und sagen, Judy is a Punk. Auch wenn im Song Jackie der Punk ist, aber ist egal. Und beide, also Judy und Jackie, die gehen auf Reise im Song. Erst nach Berlin. Dort schließen sie sich ganz harmlos einer Eislaufshow an, den Ice Capades. Und man weiß nicht so genau, warum und wieso und weshalb, aber ist auch egal. Weil dann in der letzten Strophe gehen sie nach San Francisco und dann ist es nicht mehr so harmlos. Da schließen sie sich einer terroristischen Guerillagruppe an, die so, so eine Robin Hood-Attitüde an den Tag legt. Die SLA. Und das ist eine terroristische Vereinigung, die berühmt geworden ist, 1974 große Schlagzeilen gemacht haben, weil sie eine Tochter eines Milliardärs entführt haben und von ihm dann Geld erpresst haben, um die hungernde Bevölkerung in Amerika zu unterstützen. Und dann ist es schon alles nicht mehr so harmlos. Ja. Sie rezitieren es ja fast. Und es ist auch nur eine Minute, anderthalb Minuten, also 1,32, das kürzeste Lied auf dem Album. Und als Vorlage dient ein Kinderlied, das ähnlich rezitiert und auch immer Dinge dazu nimmt. Das Lied heißt I Know an Old Lady Who Swallowed a Fly. Also ich kenne eine alte Dame, die eine Fliege verschluckt hat. Und dann verschluckt diese ältere Dame eine Spinne, weil die Spinne die Fliege verschluckt hat. Und dann verschluckt die alte Dame einen Vogel, weil der Vogel, die Spinne und die Fliege, also das potenziert sich dann so. Und es klingt so. I know an old lady who swallowed a fly. I don't know why she swallowed a fly. I guess she'll die. I know an old lady who swallowed a spider that wriggled and wriggled and tickled inside her. She swallowed the spider to catch the fly.
Die Spinne soll die fressen, die Fliege.
Und but I don't know why. Und das, genau diese Frage stellen ja auch die Ramones in dem, ich weiß nicht, warum die nach Berlin gegangen sind. I don't know why, es ist auch egal. Oder ich weiß nicht, warum die nach San Francisco gegangen sind und sich dieser terroristischen Vereinigung angeschlossen haben. I don't know why, es ist auch egal. Und da kommt diese Punk-Attitüde halt auch wieder durch mit, ja, es ist doch egal. Also diese, ich sag's jetzt mal, diese Scheiß-Egal-Haltung. Ja.
Never mind.
Wir weichen jetzt mal aus gutem Grund von der Albumreihenfolge ab, denn wenn wir schon beim Thema, was ist Punk bei den Ramones sind, darf natürlich der erste Song nicht fehlen, den die Ramones je aufgenommen haben. War ursprünglich der Opener ihres ersten Demos. Hier ist die vorletzte Nummer des Albums, I Don't Wanna Walk Around With You. Benjamin, mit I don't wanna walk around with you sind wir bei der DNA der Ramones angelangt, oder nennen wir es die Ursuppe des Punks. Zwei Textzeilen, drei Dur-Akkorde, vier Vierteltakt, fertig ist der Ramones-Song. Viel Luft nach oben, was Eskalation angeht, ist da auch nicht drin bei der kurzen Spieldauer. Was sich so einfach anhört, folgt aber strengen Regeln.
Folgt den Regeln, die die Ramones sich für sich selber gegeben haben, sagen wir mal so. Es muss schnell sein, es muss laut sein, es gibt keine Schnörkel. Ja. Das ist letztlich die Definition eines Ramones-Songs und eines Punk-Songs, wie die Ramones ihn definieren würden. Ja. Ja. Jetzt hast du gerade eben noch gesagt, es gibt drei Dur-Akkorde. Nein, gibt es eben nicht, sondern es gibt drei Power-Akkords, okay. was eben
stimmt,
ein Unterschied ist.
Dur und
also
Moll,
wir gehen ganz
die sind
in
geschlechtslos,
Dur
wie man so
Moll.
Schön sagt.
Genau,
mhm.
Das macht es auch wieder aus. Wir haben wieder hier sehr prägnante Melodie, die man halt auch sehr schnell erinnert und an die man sich sehr lange erinnert. Und es ist melodiös, es ist nicht nur geschrien. Und dann ist es halt vor allem eben das Tempo. Und wenn man da, wir hatten es ja eben ja schon mal davon, ob die Ramones oder dass die Ramones jetzt nicht unbedingt die größten Musiker waren, so gesehen. Aber sie waren halt eben Künstler und sie haben das gemacht, was sie wollten. Und wenn man jetzt sich dann zum Beispiel eben mal das Schlagzeugspiel von Tommy Ramone dann eben ansieht oder anhört, der hat einfach schnell durch, vier Viertel, beziehungsweise dann die Achtel oder die Sechzehntel auf der Hi-Hat gespielt. Mhm. Und später ist ja Marky Ramone der Schlagzeuger geworden. Mhm. Und Marky Ramone war schon vorher ein gestandener Schlagzeuger, der hat auch in vielen verschiedenen Rockbands gespielt und der wusste, was er tut. Aber er dachte eigentlich, als er dann zu den Ramones ging, ja gut, das kriege ich ja hin, das ist jetzt irgendwie alles nur gerade gespielt und das wird so kein Problem sein. Er sagt, er hat mehrere Tage gebraucht, um alleine diese Technik hinzubekommen, die halt eben Tommy da geschafft hat, hat er mit seiner Technik nicht hinbekommen. Mhm. Er hat nämlich aus den Armen herausgespielt, wie er das immer so macht eigentlich. Und bei Tommy Ramone hat er halt gemerkt, okay, der spielt eine Art Finger Control. Das heißt, der bewegt nicht die Arme hauptsächlich, sondern die Sticks durch die Finger nur. Und dadurch hat er natürlich weniger Bewegung, weniger Weg und dementsprechend kann er es schneller. Und diese Technik hat dieser gestandene Drummer nicht hinbekommen. Das ist eben das, was ich meine. Wenn man Musik so spielt, wie man sie fühlt und gar nicht daran denkt, ob das jetzt Technik ist oder nicht, dann kommt oft was dabei raus, was selbst irgendwie ein richtig, richtig guter Musiker nicht nachspielen kann. Und das macht auch die Ramones aus. Es ist alles so einfach, aber du musst es erstmal hinbekommen.
Richtig, ja. Ich hatte es ja eigentlich schon erwähnt, die Ramones haben auch eine romantische Seite. Sie zeigen sie zum Beispiel bei I Wanna Be Your Boyfriend.
Hey. I wanna be your boyfriend. Sweet little girl, I wanna be your boyfriend. Do you love me, babe? What do you say? Do you love me, babe? What can I say?
I wanna be your boyfriend. Tommy Ramone, der den Text geschrieben hat, träumt von der großen Liebe und Joey Ramone singt das Ganze. Und musikalisch nehmen sie eine kleine Einleihe bei den Beatles.
Eine kleine? Eine ziemlich große. Ich habe die beiden Songs mal übereinander gelegt. Es handelt sich um den Beatles-Song I Should Have Known Better. Und das soll die Grundlage für diesen Song gewesen sein. Und wenn man die beiden Songs übereinander legt und immer mal Teile wegnimmt. So habe ich es gemacht, mehr nicht. Ich habe es nur nicht mal geschoben oder gerückt im Programm. Dann kommt ein kleiner Remix raus. Er startet mit I Should Have Known Better von den Beatles. Jetzt sind wir bei den Ramones. Und jetzt haben wir beide.
Sogar das Tempo stimmt.
Noch Fragen? Mich hat es ja eher an eine andere Beatles-Nummer erinnert. Ich habe auch Frank vorhin im Büro kurz meine kleine Idee dazu gesagt. Ich dachte, sie wollten wahrscheinlich I Wanna Be Your Man spielen von den Beatles.
I wanna be your man.
was wiederum von den Stones natürlich schöner ist.
Oh, kommt gleich. Den Song haben die Beatles ja für die Stones geschrieben. Ja. Und es war die zweite Single der Stones und bei den Stones klingt so.
Aha, gute Musik.
Also,
das I wanna be your man.
I should have known better. Also, Beatles, Stones im Ramones-Kosmos sind auf jeden Fall zu finden. Passt.
Absolut.
Aber die Romantik ist, das muss man nochmal ansprechen. Ne? Ist der, ich glaube, der, wenn mich nicht alles täuscht, der einzige wirklich romantische Song auf dem Album, I wanna be your boyfriend, ist ja auch irgendwie süß, oder? Also so
fast schon ein bisschen träumerisch. Ja. I wanna be your boyfriend. Es ist ja eine Hommage. Ja. Es ist ja eine Hommage an die 60er Beat-Pop-Songs, an die Beatles, an diese ganze Szenerie. Und es ist, glaube ich, der softeste Sound, den sie hinbekommen haben.
Ja. Obwohl bei Let's Dance ist ein verspielter Soft, oder?
Ja, gut, das ist aber auch ein Cover.
Cover ist ein Cover. Dass sich herbeiwünschen oder eben nicht, scheint der rote Faden des Albums zu sein. So gesehen ein Konzeptalbum. Ich möchte dein Boyfriend sein. Jetzt möchte ich etwas Klebstoff schnüffeln. Ich möchte aber nicht in den Keller gehen und ich möchte auch nicht mit dir gehen. Das klingt alles ein bisschen nach frühkindlicher Trotzphase, Benjamin.
Ja, genau. Und ich will auch sowas wie die Bay City Rollers haben. Ja, ja. Hey, ho, let's go. Aber das macht ja letztlich, das ist ja das, das, was Punk ausmacht, immer dagegen zu sein. Also beziehungsweise immer das irgendwie was zu wollen oder was nicht zu wollen, aber nichts dazwischen. Ja, abgesehen davon, Liebeslieder im Punk sind jetzt nicht unnormal. Also das ist, auch Punker müssen sich ja irgendwie vermehren.
Nun würde man aber nicht auf den ersten Blick denken, dass eine Punkband der 70er sich an I Should Have Known Better von den Beatles orientiert. Das ist zuckersüßer Sound zumindest.
Ja, aber auch das muss man so gesehen relativieren zu dem, wie wir das heute hören und wie es damals angekommen
mit Sicherheit,
ist.
Ja.
Denn das, was die Beatles gemacht haben, wenn man überlegt, der A Hard Day's Night Chord ganz am Anfang, das war ja auch sowas. Heute ist der ganz normal und heute ist das, aber das ist ja schon damals, als man das dann aufgelegt hat und hat den zum ersten Mal gehört, das war schon brachial. Und das muss man immer im Relativen sehen, wenn die, genauso ist ja zum Beispiel Lemmy Kilmister von Motorhead, war der größte Beatles-Fan ever, wie er sich bezeichnet hat.
War aber auch ABBA-Fan.
Ja, natürlich. Ja. Das stimmt. Er mochte auch Melodie halt eben. Aber man kann das einfach nicht so vergleichen. Also man kann nicht heute sagen, ach komisch, dass jetzt die Ramones die Beatles mochten, weil die Beatles waren revolutionär, das muss man schon sagen, genauso die Stones. Das war was Neues.
Und sie waren ja 1976 auch erst 6 Jahre Geschichte, darf man an der Stelle auch nicht vergessen.
Sie mochten ja auch nicht nur die Beatles und die Stones, sie mochten ja auch The Who. Und The Who waren in der Zeit und auch noch bis heute, also ich habe 2017 ein Konzert gesehen, die sind brachial.
Ja.
Und wenn ich mir das vorstelle, dass 1970 so mit so einer kraftstrotzender Sound, der von der Bühne kommt,
das hat einen schon umgefegt. Was die Ramones aber neben ihrem allgegenwärtigen Trotz auch können, ist ziemlich rücksichtslos ehrlich zu sein. In 53rd and 3rd geht's um die dunkle Seite des Lebens in New York.
Das ist schon Stoner Rock fast.
Ja. Das ziemlich genaue Gegenteil von Romantik, Katharina.
Wir befinden uns auf einer Straßenkreuzung in Manhattan und ich habe erst mal gucken müssen, weil ich erinnerte mich an ein Sting-Album, das vor gut 10 Jahren rauskam. Es war aber zum Glück eine andere Kreuzung. Es war 57th and 9th. Mhm. Das war das Sting-Album, das 2016 erschienen ist. Dieser Song, der ist von Diddy geschrieben worden. Er selbst sagt, es ist ein autobiografischer Song, wie auch immer er das auslegt. Es geht um einen männlichen Prostituierten, Rant Boy, so heißt es auch im Song. Und der steht an dieser Kreuzung in Manhattan und wartet auf einen Kunden. Und sobald er aber den ersten Kunden bekommt, nimmt er sein Rasiermesser und tötet ihn. Den Song singt Joey eigentlich, bis auf die Bridge. Die singt Diddy selbst. Also während Joey noch der wartende Prostituierte ist an der Ecke, ist Diddy, nimmt die Rolle des Mörders an. Er singt dann hole ich meine Rasierklinge raus, dann tat ich, was Gott verboten hat. Jetzt sind die Bullen hinter mir her, aber ich habe bewiesen, dass ich kein Weichei bin. Darum ging es ihm. Er wollte nicht als Homosexueller wahrgenommen werden und er wollte nicht mit einem Mann. Und er hat ihn umgebracht. Also auch diese Gewalttätigkeit, die in diesen Songs steckt, hat mich ein bisschen an Nick Cave erinnert, an die Murder Ballads.
Ja, aber was mich hier irritiert ist, dass er sagt, es wäre autobiografisch und auf der anderen Seite denkt man, okay, das ist ein Krimi. Ja, er schlüpft genau. in Gruselkrimi, genau. Der schlüpft in eine Rolle rein.
Ja.
Das könnte ich noch nachvollziehen, ehrlich gesagt. Aber provoziert ist es, glaube ich, Provokation dann am Ende.
Jein, er hat das immer offen gelassen. Also er hat zu diesem Song selber, glaube ich, gar nicht explizit gesagt, dass das autobiografisch ist, sondern er hat immer gesagt, alle meine Songs sind autobiografisch. Was in dem Fall relevant ist, weil, dass er selber sich prostituiert hat, das ist wohl so.
Mhm.
Das hat er auch selber hier und da mal gesagt, um halt eben an Drogen zu kommen.
Mhm.
Das war einfach also der Grund, um Kohle dann damit zu machen. Was dann später aber auch das Gerücht war, dass er tatsächlich auch jemanden umgebracht hat. Weil er halt eben gesagt hat, alle meine Songs sind autobiografisch. Man geht nicht davon aus, dass das jetzt tatsächlich so war. Heute scheint das nicht so zu sein. Aber das hat er dann wiederum immer so ein bisschen im Schatten gelassen.
Mhm.
Und da nicht ganz genau sich zu geäußert.
Ja, liebe Leute, das Album ist schnell. Wir sind heute auch sehr schnell. Dafür ein etwas längerer Teil zum Vermächtnis. Denn der Punk nimmt seinen Weg von New York nach UK. Und auch mit den Ramones geht's bemerkenswert weiter, Benjamin.
Letztlich haben sie noch 13 weitere Alben rausgebracht. Also 13 weitere Studioalben. Sie haben auch sehr viele Live-Alben gemacht. Und Compilations gibt's natürlich ohnehin. Sie waren auch vor allem sehr, sehr viel auf Tour. Sie sind weiter eine Live-Band geblieben. Mussten sie auch, denn ich habe mal nachgeschaut. Ich glaube, die Ramones, wenn mich nicht alles täuscht und wenn Wikipedia nicht irgendwie Unsinn auch redet, dann haben die Ramones nicht irgendwo auf der Welt ein Top-10-Album gehabt. Also das, selbst in Großbritannien, wo sie ja wirklich sehr, sehr beliebt sind, sie waren nirgendwo in den Top-10. Aber was sie halt eben ausgemacht hat, ist, dass sie einfach weitergemacht haben und vor allem, dass sie eben live gespielt haben. Und sie waren einfach live eine Naturgewalt. Dazu muss man wissen, dass vor allem Joey und Johnny sich aber relativ kurz nach dem Erscheinen des ersten Albums schon extremst verkracht haben. Und zwar ging es da erstmal um eine Frau, die Johnny Joey ausgespannt hat. Das muss zu heftigen Konflikten gekommen sein und seitdem haben sie auch nicht mehr gesprochen miteinander. Und vor allem Joey Ramone ist später dann auch, er hat so diesen, den man gerne mal geht, diesen Zirkelschluss dann betrieben letztlich. Also von ganz links ging es dann irgendwann, wurde es dann sehr, sehr konservativ, also NRA war er ein sehr, sehr großer Fan von und war also diese National Rifle Association und er war ein sehr, sehr strikter Republikaner. Übrigens auch Diddy Ramone war auch, das ist, finde ich, ohnehin sehr, sehr spannend, also das war nicht so, dass alle Punks immer links waren, ne?
Offensichtlich nicht.
Und sie haben auch tatsächlich, wie gesagt, nicht mehr wirklich miteinander geredet, aber sie haben das durchgezogen. Also die beiden, Joey und Johnny, haben bis zu ihrem Tod letztlich die Ramones am Leben gehalten. Und das muss man auch erstmal hinbekommen. Letztlich haben sie das geschafft, was sie eigentlich sein wollten. Sie waren Künstler. Sie haben kein Album in die Top 10 gebracht, sie haben keinen Nummer 1 Hit gehabt, aber sie waren Künstler und haben mit ihrer Performance und mit dem, was sie gemacht haben, haben sie eine Generation geprägt. Zwei Generationen geprägt. Bis heute die Musik geprägt.
Katharina, heute wird die Wiege des Punks gerne in England verortet. Es waren aber die Ramones aus New York, die den Punkrock zur Welt gebracht haben. Wie ist es denn weitergegangen? Was ist das Vermächtnis der Ramones?
Also ich würde sagen, die den zur Welt gebracht haben, finde ich ein bisschen schwierig, die das, ja, die irgendwie auf den Gipfel gestiegen sind, die Flagge hochgehalten haben, haben gesagt, so geht's jetzt.
Die es definiert haben.
Die es definiert haben, die so klar waren wie keine anderen. Ich hatte ja am Anfang des Podcasts ein paar Stooges und so, Sonics und all das oder Patti Smith. Das war alles nicht so ganz klar, nicht so greifbar und die Ramones sind einfach unfassbar greifbar in ihrer Einfachheit, ohne das jetzt abmildern zu wollen und auch in ihrer Klarheit, keinen Blues mit reinzunehmen, keinen Rock'n'Roll mit reinzunehmen, das alles, was Benjamin gesagt hat, rauszuschmeißen und rauszulassen. Und die Punkbewegung in England, das hat jetzt noch einen anderen Grund, warum die rübergeschwappt ist. Benjamin hat auch schon die Sex Pistols und so angesprochen, die sich ja auch schon 75 gegründet haben. Das hat mit einem Vermittler, einem Übermittler zu tun, Malcolm McLaren, der war in New York. Manager 74 der New York Dolls, die haben wir auch vorhin schon gehört und hat auch für die schon Bühnenkostüme entwickelt und so. Und der hat diese Szene rund um das CBGBs ziemlich gut gekannt und der war aber derjenige, der 1971 schon eine Boutique gegründet hatte in London mit Vivian Westwood. Mhm. Die hieß noch Let It Rock und war in der King's Road 430, London. Also Chelsea unten, aber im Prinzip in London. Und die haben dann Geschichte geschrieben mit den Sex Pistols, weil der kam aus New York zurück nach London und hat erstmal seinen Laden umbenannt und hat diese ganze... In New York ist es ja eher so eine Subkultur, ist schon auch fast Kunst. Also, und der hat das mitgebracht nach London und hat dieses Image weiterentwickelt, hat Outfits gemacht, zusammen mit Vivian Westwood, die ja auch Modedesignerin war und die Sex Pistols ausgestattet haben. Und der hat diesen ganzen Leder-Style, Sicherheitsnadeln, diese Fetisch-Elemente, das hat er alles mitgebracht und diese provokante Kleidung entwickelt. Sex Pistols hatten dann ihren ersten Gig am 5. November 75, also noch bevor dieses Ramones-Album rauskam, im April 76. Und die Ramones waren dann aber ziemlich schnell auch schon in London. Am 4. Juli 76 haben sie ihr erstes Konzert gespielt im Roundhouse in Camden. Und wer schon mal in Camden war, ich war jetzt vor kurzem da, der weiß, dieser Stadtteil pulsiert, der lebt, der nimmt genau diese musikalischen Subkulturen auf. Also Amy Winehouse kommt daher, Madness dann später und so weiter. Also Camden Town ist ja schon, Benjamin Krinz, der war nämlich auch letztens da. Camden Town ist schon sowas, was das auch versteht. Und die haben das Roundhouse zweimal ausverkauft mit 2000 Leuten und das muss man erstmal machen und das war der Startschuss für ja die britische Punk-Explosion. Man kann sagen, nach diesem Abend gab's kein Zurück mehr.
Da waren ja auch tatsächlich alle, ne? Also das ist ja, also die Sex Pistols zum Beispiel, die waren da, die haben sich das angesehen. Die Ramones hatten damals ja eben als Liveband, hatten die schon einen Namen. Und als die dann angekündigt wurden, da haben alle gesagt, oh wow, das ist der neueste heiße Scheiß aus New York, da müssen wir hingehen. Und dann haben die das Ding da halt eben auch wirklich gerockt. Gepunkt, Entschuldigung.
Vielen Dank euch zwei, das war wieder mal sehr aufschlussreich und spannend und ich danke euch da draußen fürs Zuhören und weil die Ramones ja große Beatles-Fans waren, wie wir eben gehört haben, jetzt noch ein Podcast-Tipp von uns für euch. Der Beatles-Podcast von Oke Bandixen geht weiter. Die neue Staffel hat er ja in unserer Meilensteine zur Folge zu Rubber Soul schon angekündigt. Jetzt ist es soweit, auf Becoming the Beatles, die Hamburger Jahre, folgt Being the Beatles, eine Pop-Revolution. Oke erzählt die Erfolgsjahre der wohl größten Band der Welt. Wie es ausgerechnet vier Jungs aus der Arbeiterstadt Liverpool geschafft haben, die Popmusik auf links zu drehen und immer wieder für neue Überraschungen zu sorgen. Darum geht's in 6 neuen Folgen. Natürlich inklusive Ohrwurm-Garantie. Ich sage nur, here comes the sun, love me do, yesterday, Yellow Submarine, die Geschichte der Beatles. Das ist eine richtige Heldenreise mit Ups and Downs, mit Konfetti und Enttäuschungen, mit viel Liebe und erbittertem Streit. Hört da unbedingt rein. Being the Beatles erfindet ihr in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt. Wir verlinken euch den Podcast nochmal in den Shownotes dieser Folge. Ciao!